Am 11. Mai 1972, einem Donnerstag, ist es in Frankfurt am Main kühl und regnerisch. Am Abend gegen 19 Uhr, die meisten Bewohner Frankfurts sind zu Hause in ihren Wohnungen, zerreißen drei Detonationen die abendliche Stille. Im Hauptquartier des 5. Korps der US-Armee sind drei Bomben explodiert. Zwei im Vorraum der Eingangshalle des Hochhauses und eine weitere vor dem Haupteingang zum Offizierscasino.
Durch die Sprengwirkung werden der amerikanische Offizier Paul A. Blomqvist getötet und 13 Personen zum Teil schwer verletzt. Vier von ihnen befinden sich in unmittelbarer Lebensgefahr. Der Sachschaden beträgt etwa 872.000 US-Dollar.
Drei Tage später, am 14.05.1972, geht bei der dpa in München der Bekennerbrief eines sogenannten Kommandos Petra Schelm ein.
Und darin steht: Für die Ausrottungsstrategen von Vietnam sollen Westdeutschland und Westberlin kein sicheres Hinterland mehr sein. Sie müssen wissen, dass es für sie keinen Platz mehr geben wird in der Welt, an dem sie vor den Angriffen revolutionärer Guerilla-Einheiten sicher sein können. Und die Unterschreiber fordern außerdem den sofortigen Abbruch der Bombenblockade, die sofortige Einstellung von Bombenangriffen auf Nordvietnam und den Abzug aller amerikanischer Truppen aus Indochina. Für den Sieg des Vietcong, die revolutionäre Guerilla aufbauen, habt Mut zu kämpfen, habt Mut zu siegen, schafft 2, 3, 4 Vietnam. Rote Armee-Fraktion, 14. Mai 1972.
Die RAF in Hessen. 50 Jahre Mai-Offensive 1972. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Wir stehen jetzt, wie man wahrscheinlich auch hört, im Foyer des IG Farbenhauses. Heute eben Campus West in der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Und hier haben sind zwei der Bomben platziert worden und haben eben auch für verheerende Schäden gesorgt. Also tatsächlich auch Teile der Struktur des Gebäudes für eine Zeit lang wirklich beeinträchtigt und eben auch zu Personenschäden geführt. Es sind ja mehr als 10 Leute auch zum Teil schwer verletzt worden durch umherfliegende Trümmerteile, durch Splitter und Ähnliches. Und wenn man hier im Foyer steht und auch die Studierenden gerade neben einem herlaufen, kann man sich das gut vorstellen, wie eben zwei Bomben hier für eine verheerende Wirkung sorgen können.
Willkommen zu unserem Podcast zur Mai-Offensive 1972. Mein Name ist Duschka Roth.
Und ich bin Lorenz Hoffmann.
In der vorangegangenen Folge haben wir uns die linke Bewegung der 60er und 70er Jahre angeschaut und über die Anfänge der RAF gesprochen.
Die Vorgeschichte der RAF beginnt ja letztlich, wenn man so möchte, 1970 mit der Baderbefreiung in West-Berlin, dann das Untertauchen auch von Ulrike Meinhof und vielen anderen und dann dem systematischen Aufbau von Logistik, Waffen, Sprengstoff, Depots und Ähnlichem.
Robert Wolf ist Referent bei der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Die Rote Armee-Fraktion versteht sich, das sagt schon der Name, als eine quasi militärische Organisation. Nun stammen die Mitglieder der Gruppe allesamt aus bürgerlichen Elternhäusern und haben keinerlei militärische Vorbildung. Ulrike Meinhof ist Journalistin, Andreas Bader eine Art Lebenskünstler, Gudrun Enzlin und Holger Mainz sind Studierende. Um sich auf ihren Kampf als Stadtguerilleros vorzubereiten, haben sie im Sommer 1970 in einem Ausbildungscamp der palästinensischen Fatah in Jordanien Kampftechniken trainiert. Seit ihrer Rückkehr kümmern sie sich darum, die Strukturen für ihre terroristischen Vorhaben aufzubauen. Dabei hilft ihnen ein Leitfaden des brasilianischen Guerillaführers Carlos Marighella. Er hat eine Logistikformel für Stadtguerilleros aufgestellt, mit dem Buchstabenkürzel MGWMS. Wer beim Aufbau einer terroristischen Organisation von Null anfängt, so sagt es Marighella, braucht M wie Motorisierung, G wie Geld, W wie Waffen, M wie Munition und S wie Sprengstoff.
Also die Vorgeschichte geht eigentlich bis in das Jahr 1970 zurück, aber die direkten Vorbereitungen basieren eben auf dem Jahr 1972. Als Gründe werden sowohl von den Aussteigern aus der RAF als auch von RAF-Mitgliedern, die im Gefängnis waren und dann später sich dazu geäußert haben, immer wieder einen Punkt besonders herausgehoben, und zwar die Eskalation im Vietnamkrieg, die im April, Mai 1972 stattfindet, also die Flächenbombardements in Nordvietnam erstmalig, die Verminung von Häfen in Nordvietnam, der systematische Angriff der US-Armee zusammen mit der südvietnamesischen Armee auf Nordvietnam und die damit verbundenen natürlich auch Kriegsverbrechen, die man auch deutlich so benennen muss.
Die RAF versteht sich als militärischer Gegner der Vereinigten Staaten und als Verbündete der Nordvietnamesen in deren Kampf gegen die USA. Als US-Präsident Nixon am 8. Mai 1972 den Befehl gibt, alle nordvietnamesischen Häfen zu verminen und zu blockieren, sieht die RAF den Zeitpunkt gekommen, in den Krieg einzugreifen. Und zwar mit einem Angriff auf in Frankfurt am Main stationierte US-Soldaten. Auf diesen Angriff haben sie sich in den letzten Monaten aufwendig vorbereitet.
Zu dem Zeitpunkt war es noch relativ unproblematisch, Wohnungen, sogenannte konspirative Wohnungen, abgekürzt KW, in Großstädten anzumieten. Erst im späteren Verlauf der RAF-Geschichte hat sich eben die Polizei und Ähnliches darauf spezialisiert, eben diese konspirativen Wohnungen auszuheben. Zu dem Zeitpunkt war es noch relativ üblich, dass man ohne Mietvertrag oder Ähnliches gerade in Frankfurt am Main auch Häuser anmieten konnte, Wohnungen anmieten konnte. Da wurden keine großen Fragen gestellt. Das lief in der Regel so, dass eben bar für eine gewisse Zeit, in der Regel ein Jahr im Voraus bezahlt wurde, keine Fragen gestellt worden sind und so eben die Wohnungen beschafft wurden.
In Frankfurt am Main befindet sich der Hauptstützpunkt in der Inheidener Straße 69. Und zwar ist da in einem 16-stöckigen Haus eine Dreizimmerwohnung angemietet worden. Der Vorteil ist natürlich, es gibt keine lästigen oder neugierigen Nachbarn in so einem Hochhaus. Und was ich auch total spannend finde, ist, wie man konkret an diese Wohnungen rangekommen ist. Bei dieser jetzt zum Beispiel war es Thomas Weisbecker. Der hat einen Deal abgeschlossen mit einem Diplompsychologen aus Bad Kissingen. Und zwar hat Weisbecker ihn einfach in der Mensa angequatscht und ihn überredet, eine Wohnung anzumieten, die er dann später beziehen könnte. Die Miete wirft er jeden ersten Monat in den Briefkasten und das Geld dafür, sagte ihm, kommt von einem Soli-Komitee für die Black Panther-Bewegung.
Ja, und es gibt weitere konspirative Wohnungen, die befinden sich zum Beispiel in der Raimundstraße, in der Bergerstraße in Frankfurt. Außerdem gibt es in der Schlossstraße in Offenbach eine und in Heusenstamm bei Frankfurt. Das Geld, das sie für die Miete brauchen, aber vor allem für den Kauf von Waffen und Munition, für Fahrten etc., stammt aus Banküberfällen. Damit die erbeuteten Scheine von Banküberfällen nicht rückverfolgbar sind, werden sie von UnterstützerInnen gewaschen, also umgewechselt. Und es kommt auch vor, dass die RAF-Leute druckfrische Scheine als Teppiche in den konspirativen Wohnungen ausbreiten und mit ihren dreckigen Schuhen darüber laufen, um ihnen so einen Used Look zu geben. Damit kann man dann unverdächtig einkaufen, zum Beispiel Sprengstoff, der in verschiedenen angemieteten Garagen in Frankfurt und Umgebung versteckt wird. Woher der Sprengstoff kam, lässt sich nur teilweise rekonstruieren, sagt Robert Wolf.
Der Sprengstoff kam aus verschiedenen Quellen, die bis heute auch noch nicht alle letztendlich geklärt sind, wurden aber überwiegend hier auch in Frankfurt selbst dann hergestellt, die Bomben auch, wenn man so möchte, zwischengelagert, dass sie ja nicht gefunden werden.
Hauptverantwortlich für die Sprengstoffbeschaffung war Gerhard Müller, der mit dem Auto durch die ganze Bundesrepublik fuhr und mit allerlei Tricks die nötigen Chemikalien einkaufte. Und es ist aus heutiger Sicht eigentlich unglaublich, wie leicht es damals war, giftige, explosive und in jedem Fall hochgefährliche Stoffe irgendwo zu bekommen, und zwar auch in größerer Menge. Zum Beispiel bestellt Müller bei einem Chemikalienhändler in Stuttgart eine große Menge Kaliumchlorat. Er benutzt dafür einen frei erhältlichen Bestellschein und trägt die leicht verfälschte Adresse einer Heidelberger Firma ein. Und als er mit seinem Transporter vorfährt, händigt man ihm das Gefahrgut zwar nicht sofort aus, sondern will erst die Identität der Firma überprüfen. Aber als dann auffliegt, dass Müller ihnen eine falsche Adresse gegeben hat, beruhigt er sie und sagt, der Bruder des Firmeninhabers habe eine eigene Firma ganz in der Nähe aufgemacht, die vermutlich einfach noch nicht im Firmenregister drinsteht. Daraufhin bekommt er 600 Kilogramm hochgefährliches Kaliumchlorat ohne weitere Probleme ausgehändigt. Und dieses Kaliumchlorat ist dann eine essentiell wichtige Zutat für die Bomben von Frankfurt.
Aber auch die Mitglieder der Gruppe müssen beim Bau helfen, denn es ist ganz schön viel Arbeit. Und zwar müssen die Grundstoffe für die Bomben zuerst ganz fein gemahlen und gut vermischt werden, damit sie ihre volle Sprengkraft entwickeln können. Also besorgt sich die Gruppe Unmengen an elektrischen Kaffeemühlen und in dieser konspirativen Wohnung in Bornheim malen sie alles klein, verpacken es in Eimer, damit kein Staub umherfliegt. Und Bader spannt einen Schneebesen in eine Bohrmaschine, damit er die Chemikalien schneller und effektiver zusammenmischen kann.
Generell der Aufbau der Bomben ist eben, wie ich gerade erwähnt habe, von technisch versierten Menschen durchgeführt worden, die dann auch im Zuge der Ermittlungen aufgeflogen sind. Es gab auch Zusammenarbeit mit eben Frankfurter technikaffinen Menschen, nennen wir es so, mit Leuten, die eine eigene Werkstatt hatten und Ähnliches, die dann gezielt für die RAF diese Bomben hergestellt haben.
Ende 71 spricht Holger Mainz seinen Metallhandwerker Dirk Hoff an. Dieser betreibt das Studio Metall in Frankfurter Nordend. Es ist eine künstlerische Metallwerkstatt und Hoff fertigt dort beispielsweise Bühnengeräte für Musiker an. Mainz stellt sich als Erwin vor und sagt, er brauche Requisiten für einen südamerikanischen Film, eine Revolutionsutopie. Hoff soll dafür Waffenattrappen bauen, Handgranaten, Rohrbombenhüllen und so weiter. Und das macht er auch. Und erst als Holger Mainz ihn auffordert, ein echtes Magazin an einem Schrotgewehr der Marke Frankie anzubringen, wird er stutzig. So sagt es jedenfalls später. Holger Mainz soll ihm eine Pistole unter die Nase gehalten haben und ihn mit Konsequenzen gedroht haben, falls er aussteigen sollte. Erst 3 Jahre nach dem Anschlag wird übrigens Hoff von den Ermittlern entdeckt. Er sagt dann als Kronzeuge im Stammheim-Prozess aus, so erzählt es Robert Wolf.
Wann ist er kontaktiert worden? Wann hat er angefangen, diese Bomben zu bauen? Wie war der Auftrag und so weiter? Die Aussagen, die gibt es, die kann man auch unter anderem im Bundesarchiv einsehen. Und es ist sehr spannend, eben aus dieser Perspektive das zu beleuchten, wie eigentlich auch so ein Anschlag vorbereitet, konzipiert wird, wer da alles eingeweiht ist, wie diese logistischen Wege laufen und wie natürlich auch sowas wie dieses Gebäude, was ja heute eben ein öffentlich zugängliches Uni-Gebäude ist, aber damals eben kein militärisches Sperrgebiet, aber schon militärische Zone war, eben ausgekundschaftet werden musste, dass man wusste, wann kann man wo, wie das Gebäude betreten, wo legt man am besten die Bomben ab, wo haben sie die größte Wirkung. Das dauert ja alles, das ist ja ein relativ umfangreicher auch Auskundschaftungsprozess. Und was da der RAF zugute kam, eben auch Insider-Informationen von US-amerikanischen Soldaten, die eben zu diesem Zeitpunkt besonders schwarze GIs haufenweise aus der US-Armee desertiert sind. Und das Frankfurter Milieu, das Frankfurter linksradikale Milieu, hat sich sehr bemüht, diesen US-Amerikanern zu helfen und ihnen bei der Desertion auch unter die Arme zu greifen, sie nach Schweden zu bringen. Und im Gegenzug dafür haben diese Militärangehörigen auch Informationen über die Gebäude, über die Infrastruktur und ähnliches Studierenden mitgeteilt, die das dann wieder RAF-Mitgliedern mitgeteilt haben.
Eine konkrete Zusammenarbeit amerikanischer Deserteure oder der schwarzen Black Panther-Bewegung mit der Roten Armee-Fraktion bei der Vorbereitung der Mai-Offensive konnten Ermittler nicht nachweisen. Aber in der Forschung ist man sich einig, dass die Anschläge ohne dezidierte Insider-Informationen gar nicht möglich gewesen wären.
Vielleicht dazu ganz generell nochmal zu den GIs, die eben desertiert sind. Die deutsche Studierendenbewegung hat ab letztlich Ende der 60er Jahre ein breites Netzwerk in der Bundesrepublik angelegt. Das ging über Nürnberg, Frankfurt, über Hamburg bis eben dann nach Schweden, wo eben für GIs die Möglichkeit war, ohne dass sie ausgeliefert werden konnten an die USA, sich quasi vor dem Wehrdienst zu drücken. Und gerade in Frankfurt war diese Desertierung oder die Unterstützung der desertierenden Soldaten sehr groß. Soldaten wurden gezielt in Bars angesprochen, wurden unterstützt bei den Desertierungsmaßnahmen und dann eben auch undercover nach Schweden gebracht. Und in diesem Zuge ist ab Anfang der 1970er Jahre massiv und eine wirklich unglaublich große Menge an Waffen und Sprengstoffen in den, sagen wir, militanten Bereich der linksradikalen Strömung in Frankfurt zum Beispiel geflossen. Also es gibt mehrere Waffen, mehrere Handgranaten, die dann Mitte der 70er Jahre, die Anfang der 70er Jahre eben entwendet werden aus US-Depots, die dann überall in ganz Europa auftauchen.
Das Gebäude der heutigen Goethe-Universität wurde ursprünglich in den 30er Jahren als Bürogebäude gebaut für die Firma IG Farben. Daher kommt auch der Name des Gebäudes im Volksmund. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gelände von den Alliierten besetzt und kurz danach von US-Präsident Eisenhower zum US-Hauptquartier erklärt.
Also das IG Farben-Haus in Frankfurt am Main war eben ein Gebäudekomplex, was der US-Armee unterstellt war und das Hauptquartier des 5. Korps der US-Armee, das United States European Command und das Hauptquartier der Central Intelligence Agency, der CIA, in Deutschland. Also das ist, neben Heidelberg war Frankfurt am Main für die US-Armee quasi der wichtigste Standpunkt in der Bundesrepublik und hatte deswegen einen ganz wichtigen symbolischen Wert auch. Gleichzeitig, wie Heidelberg auch, spielt Frankfurt aber auch für den Vietnamkrieg eine große Rolle.
Ganz wesentlich ist, von Frankfurt aus werden viele amerikanische Geheimdienstaktionen koordiniert. Außerdem ist Frankfurt ein Zwischenlandepunkt für die aus Vietnam zurückkehrenden GIs, die in der Regel nicht direkt aus Vietnam zurück in die USA und nach Hause geflogen sind, sondern die für eine bestimmte Zeit, sozusagen um sich zu akklimatisieren, in der Bundesrepublik blieben.
Und eben diese Soldaten, frisch aus Vietnam zurückgekommen, haben sich im gesamten Stadtgebiet Frankfurt bewegt. Sie waren in Bars und sind da eben auch auf Studierende getroffen und haben da ihre Erlebnisse aus Vietnam, aus dem Krieg, aus den verschiedenen Kriegsschauplätzen, Gewalt, Vergewaltigung, Mord, alles den Studierenden persönlich erzählt, sodass es eine sehr starke Verbindung zwischen dem US-Hauptquartier und aber auch den Studierenden und quasi dem Alltag in der Stadt Frankfurt gab.
Die Legende, die die RAF-Leute später erzählen, geht ungefähr so. Am Vormittag des 11. Mai sitzen Enslin, Bader und Co. in der Wohnung in Heidener Straße 69 und lesen in der Zeitung, die gerade erschienen ist, von Nixons drei Tage zuvor erteiltem Befehl, die nordvietnamesischen Häfen zu verminen. Sie beschließen, dass heute ihr erster großer Schlag gegen die Amerikaner erfolgen soll, sozusagen als direkte Racheaktion. Jan-Karl Raspe und Gudrun Enslin fahren, nach der Version der RAF, zum IG Farbenhaus, um die Lage zu checken, und sie kehren zurück mit der Nachricht, keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen.
Heute weiß man, dass das alles nicht so spontan war, wie es dargestellt wurde. Und Robert Wolf sagt zum Beispiel, wenn man so möchte, habe die US-Regierung den Planungen der RAF einfach in die Karten gespielt. Und die RAF wäre auch ohne die direkte Bombardierung Nordvietnams an diesen Tagen zur Mai-Offensive übergegangen. Aber so klang die Geschichte natürlich besser.
Fest steht jedenfalls, am Nachmittag des 11. Mai werden drei Bomben mit Zündern versehen, in einen bereitstehenden blauen VW-Käfer mit gefälschtem Nummernschild geladen und an den Anschlagsort gebracht.
Zwei Mitglieder der Gruppe, bis heute ist nicht so ganz genau klar, wer genau, stellen zwei der Bomben im Foyer des IG-Farbenhauses auf. Die dritte Bombe, eine 11 Kilogramm Gasflasche, fahren sie mit dem Auto zum Offizierscasino und platzieren sie dort im Windfang. Den VW-Käfer lassen sie wenige hundert Meter vom Tatort entfernt stehen.
Die Zeitzünder aller drei Bomben sind auf Punkt 19 Uhr gestellt. Präzise nach Zeitplan kommt es innerhalb von 30 Sekunden zu drei schweren Explosionen. Wenige Minuten später sieht eine Sekretärin, wie Andreas Bader zu Fuß das Gelände des US-Hauptquartiers verlässt.
Da gab es halt, ich glaube, es war nachmittags, meine ich, einen unglaublichen Knall. Und da in Bockenheim, wo ich wohnte, da klapperten die Fensterscheiben. Und also so gewaltig war das. Und es war natürlich dann ein großer Aufruhr.
Michaela Wunderler, damals Soziologiestudentin und aktiv in der linken Szene in Frankfurt, wohnt zu diesem Zeitpunkt in einem besetzten Haus, ungefähr 2 Kilometer Luftlinie vom Anschlagsort.
Also wir befinden uns jetzt vom ehemaligen Terrace Club, dem zweiten Anschlagsort, wenn man so möchte, auf dem Gebiet eben des ehemaligen IG Farbenhaus oder dem US-Headquarter. Und wenn man sich die Bilder von damals anschaut, sieht man eben, da war ein Vordach davor, was völlig durch den Anschlag, durch die Bombe zerstört worden war. Überall tatsächlich Splitter, der Beton ist von der Straße aufgerissen worden, ist quasi auch als, wenn man so möchte, als Splitter durch die Gegend geflogen, hat eine enorme Druckwelle ausgelöst. Wenn man sich die kaputten Fenster und die kaputten Türen anguckt, die völlig nach innen gedrückt sind, die dann auch eben als Geschosse nach innen gewirkt haben und somit auch eine unglaubliche Sprengwucht ins Innere des Gebäudes ausgelöst hat, ist es eigentlich fast ein Wunder, dass nur eine Person hier zu Tode gekommen ist. Also unter anderen Umständen, wahrscheinlich zu einer anderen Uhrzeit und nicht abends um 19 Uhr oder kurz vor 19 Uhr, hätte diese Explosion viel, viel mehr Tote, es hätte zu sehr viel mehr Toten geführt.
7 US-Soldaten, 3 amerikanische Zivilangestellte und 3 Deutsche werden bei dem Anschlag zum Teil schwer verletzt. Der Oberstleutnant der US Army, Paul A. Bloomquist, wird am Offizierscasino von umherfliegenden Glassplittern regelrecht durchbohrt. Er stirbt noch am Anschlagsort.
Dass es dann Tote gegeben hat, das fand, glaube ich, also alle Leute, die ich kannte, fanden das nicht wirklich gut, ne. Also auch diese Sache, wenn es Krieg ist, muss es Tote geben. Und es ist Krieg und da kann man keine Rücksicht drauf nehmen und so. Also niemand, den ich kannte, hat das so geteilt.
Genau, und das ist das Spannende. Zwischen RAF und Studierenden war zu dem Zeitpunkt schon ein gewisser Konflikt ausgebrochen. Es gab eben einen Unterschied, ob die Studierenden, die hier eben aktiv Politik betrieben haben, Häuserkampf und Ähnliches, auf was wir später noch zurückkommen werden, gemacht haben, oder die RAF, die seit 1970 quasi ausschließlich im Untergrund gelebt hatte und eben diesen direkten Kontakt zu den US-Soldaten nicht mehr hatte, sondern für die RAF-Mitglieder war zu diesem Zeitpunkt eben der Feind schon klar benannt, die US-Soldaten entmenschlicht, genauso wie deutsche Polizisten als Schweine betitelt.
Auf Frankfurt folgen 5 weitere Anschläge in der ganzen Bundesrepublik. Die Auswahl erfolgte entsprechend der Feindbilder. US-Behörden, deutsche Ermittlungsbehörden und Personen, Springerpresse.
Die anderen Anschläge bezogen sich zum Beispiel eben auf die Polizei in Augsburg, die intensiv in die Fahndung nach RAF-Mitgliedern involviert war, auf den Bundesanwalt Buddenberg, der federführend in der Ermittlungsarbeit gegen die RAF war und eben auch gegen das US-Kommando in Heidelberg, eben das eigentlich größte stationierte oder die größte stationierte US-Militärpräsenz in Europa 1972. Also alle Ziele wurden letztlich miteinander gedacht, sollten auch eben miteinander verstanden werden, dass man sowohl international an den großen Befreiungskämpfen, wie das verstanden wurde, teilnimmt, aber auch ganz gezielt Rache nimmt für die aus der Sicht der RAF erlittenen Fahndungsmaßnahmen und Ähnliches.
Bereits am 12. Mai 1972 um 12.15 Uhr und 12.18 Uhr, also nur 17 Stunden nach dem Frankfurter Anschlag, explodieren in der dritten und vierten Etage der Polizeidirektion Augsburg am Prinzregentenplatz zwei Bomben. Eine davon verletzt sechs Polizisten und einen Arbeiter. Eine dritte Bombe zündet nicht. Für diesen Anschlag sind mutmaßlich Andreas Bader, Jan-Karl Raspe und ein weiterer bislang unbekannter Mann verantwortlich.
Zwei Stunden später explodiert auf dem Parkplatz vor dem Landeskriminalamt München eine in einem PKW versteckte weitere Bombe. 10 Personen werden verletzt, darunter ist ein Kind.
Am 15. Mai 1972 um 12.30 Uhr detoniert in Karlsruhe die nächste Bombe. Mit Magneten ist sie am Auto des BGH-Richters Wolfgang Buddenberg befestigt, der im März besonders schwere Haftbedingungen für das RAF-Mitglied Wolfgang Grashof angeordnet hatte. Allerdings ist der Richter an diesem Tag zu Fuß gegangen, sodass der Anschlag seine Frau Gerda trifft. Beim Starten des Wagens löst sie die Explosion aus und wird schwer verletzt.
Am 19. Mai geht gegen 15.30 Uhr in der Telefonzentrale des Hamburger Springer Verlags ein Anruf ein. Das Gebäude solle geräumt werden. Es ginge gleich eine Bombe hoch. Tatsächlich haben die Täter 5 Sprengsätze in dem Gebäude untergebracht, von denen 2 kurz hintereinander hochgehen und 17 Menschen verletzen. Im Bekennerschreiben des Kommando 2. Juni bedauern die Täter die Verletzten, sehen die Schuld aber beim Springer-Konzern.
Der letzte Anschlag der Mai-Offensive am 24. Mai richtet sich erneut gegen die US-Armee. Die Täter statten 2 PKW mit Sprengstoff aus und fahren auf das Gelände des Hauptquartiers der US-Armee in Europa. In Heidelberg ist das. Dabei sterben die Soldaten Clyde Bonner und Charles Peck und ein weiterer Soldat, Ronald Woodward, erliegt seinen Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus. 5 weitere Menschen werden verletzt. Später stellt sich heraus, dass sich im zerstörten Gebäude des Secret Service eine Computeranlage befunden hat, mit der die US-Armee den Nachschub für die Flächenbombardierungen in beiden Teilen Vietnams berechnet hat.
Das sind im Großen eben die beiden Strategien, einmal tatsächlich kritische Infrastruktur treffen und Angst und Schrecken bei den Opfern oder bei den Geschädigten auszulösen.
Ein Ziel der RAF, so formulieren sie es immer wieder, ist es aber auch mit den Anschlägen, die vermeintlich untätige Masse der ehemaligen Studierendenbewegung und anderer linken Gruppen zu eigenen Taten zu bewegen. Die Terroristinnen und Terroristen werben also gewissermaßen auch um Sympathie in den eigenen linken Reihen. Aber diese Strategie geht nicht auf. Die Mehrheit der linken Gruppen reagiert auf die Anschläge der Mai-Offensive mit Unverständnis für die Gewalt und sie bedauern die Opfer. Robert Wolf erklärt, dass zivile Todesopfer auch nicht zum ursprünglichen Plan gehörten.
Während der Mai-Offensive war zumindest in der theoretischen Überlegung noch der Gedanke, dass man eben kritische Infrastruktur und auch Beteiligte direkt trifft, aber dass zivile Opfer zu vermeiden sind. Und dagegen war natürlich der Springer oder der Anschlag auf das Springer Hochhaus in Hamburg ein absoluter Fanal auch für die Linke, weil es sollte eben, wenn überhaupt, gegen Springer selbst gerichtet sein, gegen das Verlagsgebäude oder gegen die Auslieferung der Zeitungen, aber eben nicht gegen die Arbeiter vor Ort. Und das ist eben der große Bruch, den man auch ganz klar benennen muss zwischen der, nennen wir sie jetzt einmal, der Linken in der Bundesrepublik und der RAF 1972, dass hier quasi schon gegen die simpelsten Grundannahmen quasi verstoßen wurde, indem man direkt die Arbeiter getroffen hat bei Springer und eben nicht Springer selbst oder die verhassten Journalisten und Journalistinnen.
Diese Art von Militarisierung wurde auch abgelehnt, weil schon klar war, dass die Massen, man redete damals immer von den Massen, da nicht mitziehen würden.
Michaela Wunderle war eine von den hessischen Linken, die im Unterschied zu den RAF-Leuten wirklich eine Ahnung davon hatten, wie die proletarischen Massen dachten. Im Rahmen der Betriebsarbeitskampagne arbeitete sie beim Versandgroßhändler Neckermann in Frankfurt.
Ja, ich meine, wenn man in Betriebsarbeit macht und wirklich Kontakt mit der Arbeiterschaft hat, dann weiß man ja, was sie denken. Und dass die RAF nicht auf positive Resonanzen gestoßen ist. Das war ja nur überdeutlich, ja, in der Arbeiterschaft. Und so, und dann gab es halt ja, die Aktion der RAF, die haben dann doch auch so in der Scene, sagte man damals dann immer, also in diesem Sponti-Milieu, doch die Diskussion, die spitzten sich so zu, dass man meinte, öffentlich Position nehmen zu müssen. Und deswegen dann eben dieses Teach-In im Hörsaal 6, also da waren bestimmt 600-700 Leute, es war dicht gefüllt und war verboten. Und ja, und anwesend war, also man hatte vorher dann diskutiert, wie man sich da positionieren will als Spontis.
Am 31. Mai 1972 ruft die Rote Hilfe Frankfurt zu einem Teach-In zusammen. Und dabei soll es um die zunehmenden staatlichen Repressionen gehen, der sich die Linke ausgesetzt sieht, und das soll diskutiert werden. Und natürlich war dabei auch die Positionierung zur Gewalt der RAF Thema.
Anwesend waren Leute von den K-Gruppen, die man auch kannte, und dann ganz deutliche RAF-Sympathisanten und dann halt ja, die Spontis, eine uneinheitliche und schwer zu definierende Gruppe. Und ja, da wurde dann das Band mit dem Statement von Ulrike Meinhof abgespielt, mit unterschiedlichen Reaktionen. Und ja, die RAF-Leute waren natürlich hin und weg.
Das ist eine einigermaßen bizarre Situation, wenn man sich das vorstellt. Da spricht also die untergetauchte Terroristin Ulrike Meinhof vom Tonband, quasi mit Geisterstimme, zu ihren einstigen Verbündeten. Und sagt er zum Beispiel sowas.
Hört auf, die Frage des Widerstandes auf die Massen abzuwälzen. Hört auf, eure Angst vor der maßlosen Gewalttätigkeit des Systems als Vermittlungsproblem zu rationalisieren. Unsere Aktion gegen die Ausrottungsstrategen von Vietnam versteht heute schon jeder. Unsere Aktion zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Gefangenen und der freien Genossen der RAF kann schon jeder verstehen. Habt Mut zu kämpfen, habt Mut zu siegen. Zersplittert und zerschlagt die Kräfte des Imperialismus.
Und also das Ganze fand statt halt in einer großen Anspannung. Und man hatte auch das Gefühl, dass man sich entscheiden muss, welche Position man jetzt eigentlich beziehen wollte. Und es ging faktisch um eine Richtungsentscheidung. Und das entstand auch aus dem Gefühl heraus, dass diese Polarisierung zwischen der RAF und dem Staat allen anderen linken Handlungen, Positionen und Äußerungen eigentlich gar keinen Spielraum mehr gewährt. Also dass man gar nicht mehr gehört wird und an den Rand gedrückt wird. Das ist natürlich auch ein Kritikpunkt an der RAF gewesen. Und dann, ja, es wurde halt gesagt, dass es eine Desperado-Strategie ist. Der Beitrag speiste sich auch aus der Angst, dass Leute abtauchen könnten, also aus der Sponti-Szene, die sich dann diesem bewaffneten Kampf anschließen würden. Das sollte eigentlich verhindert werden. Ja.
Viele berichten später von einer Art Gesellschaftsspiel, das damals unter den linken Intellektuellen Mode ist. Bei Partys oder in der Kneipe diskutiert man die Frage, wie würdest du dich verhalten, wenn Ulrike vor deiner Tür steht? Würdest du sie reinlassen? Für eine Übernachtung oder länger? Oder würdest du ihr Geld geben? Oder die Polizei rufen?
Also es gab aber dann doch das, was dann der Oskar Negt später oder auch damals schon linken Solidarisierungszwang genannt hat. Also man hielt die RAF-Leute schon immer noch für Genossen, die irren. So, ja. Aber ihnen wurden dann, das weiß ich noch manchmal auch, also jetzt nicht von mir und auch nicht vom unmittelbaren Umkreis, aber es wurden schon dann auch, sagen wir mal, Wohnungen zur Verfügung gestellt oder manchmal wurden, glaube ich, auch so Pässe oder sowas weggegeben. Da meine ich mich zu erinnern. Das gehört auch zu der Solidarität, zu der Missverstandenen. Ja?
Die Behörden der Bundesrepublik reagieren, wie man sich gut vorstellen kann, mit großer Härte auf die Mai-Offensive der RAF. Die sie als Kriegserklärung verstehen, und so war sie auch gemeint. Unser Gesprächspartner Robert Wolf findet in diesem Zusammenhang wichtig, daran zu denken, dass der Staat aber schon lange vor der Mai-Offensive unverhältnismäßig hart gegen die linke Studentenbewegung vorgegangen ist.
Linke Studierende in Berlin wurden spätestens ab 1967, auch schon ab 68, als eben Terroristen geframed, also auch im öffentlichen Diskurs als Terroristen und als Unruhestifter, als Kommunisten und Ähnliches delegitimiert. Und es gab erste ja, wie soll man sagen, sicherheitsrelevante Anpassungen. Anfang der 70er Jahre gab es, was heute fast unbekannt ist, in Berlin zum Beispiel das sogenannte Handgranatengesetz. Da wurde darüber diskutiert, ob es erlaubt ist, gegen protestierende Studierende in Mengen Handgranaten einzusetzen, um Studierende, um eben die Bewegung oder die Proteste aufzulösen, was natürlich eine massive Eskalation von staatlicher Seite ist und was eben mit diesem Credo mehr Demokratie wagen, das Willy Brandt ganz zentral ausgegeben hat, eigentlich nicht zu verbinden war.
Und auch der Radikalenerlass vom Januar 1972, also 4 Monate vor der Mai-Offensive, trägt noch einiges zur Verschärfung der Verhältnisse bei.
Beim Radikalenerlass handelte es sich um einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, der gemeinsam mit dem SPD-Bundeskanzler Willy Brandt getroffen wurde. Und im Grunde geht es bei diesem Beschluss darum, dass Bewerberinnen und Bewerber sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst auf ihre Verfassungstreue hin überprüft werden sollen. Das ist mit massenhaften faktischen Berufsverboten verbunden. Für Lehrerinnen und Lehrer, Akademikerinnen und Akademiker, aber auch zum Beispiel Briefträgerinnen und Briefträger, die damals noch verbeamtet waren.
Aber zurück zu den unmittelbaren staatlichen Reaktionen auf die Mai-Offensive. Die wichtigste Reaktion war die sogenannte Aktion Wasserschlag.
Also Aktion Wasserschlag war ja wirklich nur die Idee, wie der Name es sagt, einmal mit der Hand aufs Wasser zu schlagen und alle Fische, die quasi drin schwimmen, aufzuwühlen. Und das war quasi dann die Idee dahinter war, Bewegung hineinzubekommen, die RAF-Mitglieder dazu zu bringen, aus ihren konspirativen Wohnungen herauszugehen, neue Wohnungen zu beziehen, weil sie Angst haben, dass sie ja, eben festgenommen werden. Und genau in dem Moment sollte zugeschlagen werden.
Am 31. Mai wird die gesamte Schutzpolizei der Bundesländer einen Tag lang direkt dem Bundeskriminalamt unter dem Präsidenten Horst Herold unterstellt. Hunderte Beamte führen im gesamten Bundesgebiet Straßensperren durch, an Grenzübergängen, Autobahnauf- und Abfahrten und es gibt massenhaft Fahrzeugkontrollen, außerdem Überwachungsflüge. Und die Bevölkerung wird zudem über Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen zur aktiven Mitwirkung aufgerufen. An dem Tag selbst, also als die Aktion stattfindet, kann das BKA noch keine Erfolge vermelden, aber schon kurze Zeit später.
Wir sind am Hofeckweg 4 im Frankfurter Stadtteil Dornbusch und stehen jetzt genau an dem Ort, wo am 1. Juni 1972 Andreas Baader, Holger Mainz und Jan-Karl Raspe verhaftet worden sind. Aufgefallen ist oder sind die RAF-Mitglieder, weil sie immer mit auffälligen Fahrzeugen, besonders nachts oder in den späten Abendstunden, frühen Morgenstunden, an diese Garage herangefahren sind, Sachen ein- und ausgeladen haben und dann wieder weggefahren sind. Und das hat dazu geführt, dass nach oder im Laufe der Mai-Offensive die große Fahndung eben angelaufen ist und nach der Operation Wasserschlag dann hier der Zugriff vorbereitet wurde. Dafür haben im Umkreis von mehreren hundert Metern überall Polizeipersonen Stellung bezogen. Unter anderem waren auch Panzerfahrzeuge vor Ort und es wurde quasi so lange gewartet, bis sie hier wieder vorfahren. Und eben am 1. Juni 1972 war es dann soweit, dass Baader und Raspe und Mainz mit der Porsche vorgefahren sind vor die Garage und reingegangen sind, dann hat die Polizei den Zugriff vorbereitet.
Die Polizei hat großes Geschütz aufgefahren, durchaus auch im wörtlichen Sinne. Der kleine Garagenkomplex ist komplett von Polizisten mit Maschinenpistolen umstellt. Auch ein Panzerwagen kommt zum Einsatz. Und auf den umliegenden Dächern und Balkonen sind Scharfschützen postiert.
Was aber eben spannend ist, jahrelang jetzt leider nicht mehr, waren hier noch die Schuss- oder die Schüsse in den Wänden zu sehen, weil hier sind auch mehrere hundert Patronen dann abgefeuert worden, sodass sie dann wirklich hier gefangen waren. Es gab da hinten, den gibt es heute noch, den kleinen Ausweg, der war auch zugestellt, also in einem kompletten Radius von mehreren Metern war wie eine Polizeikette herumgebildet, dass man eben nicht raus konnte. Die drei RAF-Mitglieder haben sich dann in der Garage verschanzt, haben teilweise Einzelschuss gegen die Polizisten probiert, irgendwie sich noch zu wehren und dann hat die Polizei eben Tränengas eingesetzt, versucht mit dem Panzerwagen das Tor einzurammen und irgendwann hat dann ein Scharfschütze von gegenüber Baader bei einem, als er probiert hat rauszugucken, was gerade vor sich geht, ins Bein getroffen. Er ist dann schmerzschreiend auf den Boden gesackt und dann haben sie sich Stück für Stück ergeben.
Ein Fernsehteam des Hessischen Rundfunks hat die spektakuläre Festnahme gefilmt.
Also man sieht quasi, diese Mai-Offensive hat schon massive Auswirkungen auf die RAF-Mitglieder gehabt. Die hatten gefärbte Haare, super müde, abgemagert, wirklich ausgezehrt zu dem Zeitpunkt. Man sieht quasi, unter welchen Bedingungen sie gelebt haben in diesen konspirativen Wohnungen. Eben ständiger Stress, Schlafmangel, Vorbereitungen, viele Reisen und Ähnliches. Also zu dem Zeitpunkt sahen sie schon sehr lidiert aus.
Eine Woche nach der Festnahme von Baader, Rasper und Mainz wird Gudrun Enslin in einer Hamburger Boutique verhaftet. Eine weitere Woche später geht Ulrike Meinhof in Hannover den Polizeibeamten ins Netz. Und damit sind die Hauptbeteiligten an der Mai-Offensive gefasst und in Untersuchungshaft gebracht.
Und das bedeutet auch das Ende der aktiven Phase der ersten Generation der RAF. Ja, und damit sind wir am Ende unserer zweiten Folge des Podcasts angelangt. Aber wir sind noch lange nicht fertig mit dem spannenden Thema, denn eine ganze Reihe von Fragen warten noch darauf, beantwortet zu werden.
Und diese Fragen sind zum Beispiel: Was verband die RAF über ihre gesamte Geschichte mit Hessen? In welcher Weise waren die beiden anderen großen Gewaltnetzwerke, nämlich die Bewegung 2. Juni und die revolutionären Zellen in Hessen, aktiv? Und wie wandelte sich das Verhältnis zwischen dem linksradikalen Milieu in Hessen und der RAF nach der Mai-Offensive?
Und wie reagierte der Staat auf die weitere Zuspitzung im Konflikt mit der RAF? Es gibt noch viel Spannendes, Erschreckendes und Bedrückendes im Verhältnis zwischen RAF, Stadtguerillanetzwerken und Hessen zu entdecken. Wir bleiben dran. Ihr hoffentlich auch.
Das war die RAF in Hessen, 50 Jahre Mai-Offensive 1972. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Produziert von Duschka Roth und Lorenz Hoffmann.